Puzzeln und Gaming klingt erstmal nach Spaß. Aber kann das auch der Wissenschaft dienen? Diese Idee hatte das Team vom Citizen Science Projekt Open Reassembly in Graz und hat ein Computerspiel gebaut, das die SpielerInnen zu Hobbyarchäologinnen werden lässt. Wie das Ganze funktioniert und wie man mitmachen kann, darum geht es in der heutigen Folge Wissen macht Leute.
Wissen macht Leute.
Wissen macht Leute.
Willkommen zu Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht. Österreich forscht ist die österreichweite Citizen Science Plattform, die von der BOKU University koordiniert wird. Unter Citizen Science verstehen wir die aktive Beteiligung von BürgerInnen an wissenschaftlichen Forschungsprojekten aus einer Vielfalt an Fachrichtungen wie der Biodiversitäts- oder Klimafolgenforschung. Oder eben, und darum wird es heute gehen, der Archäologie. Nähere Informationen zu Citizen Science im Allgemeinen und eine Liste an Projekten, bei denen man aktuell mitforschen kann, sind zu finden unter www.citizen-science.at. Wie in unserer letzten Folge angekündigt, habe ich für diese Ausgabe Wissen macht Leute mit Reinhold Preiner, Peter Hauska und Stefan Kahl von Open Reassembly gesprochen. In diesem Citizen Science Projekt sind alle TeilnehmerInnen dazu aufgerufen, kollaborativ, also gemeinsam mit anderen, eine alte Mensa-Platte, die in etwa 100 Einzelteile zerbrochen ist, in mehreren virtuellen Räumen zusammenzusetzen. Es sind also Geduld und Ehrgeiz gefragt. Wie die beim Puzzeln gesammelten Daten ausgewertet werden, und was eigentlich Gaming und Archäologie gemeinsam haben, das konnte ich das Team von Open Reassembly selbst fragen. Zuerst also das Interview mit dem Projektleiter Reinhold Preiner, den ich per Zoom zu den Hintergründen des Projekts interviewen durfte.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielleicht kannst du dich erst mal vorstellen und sagen, was deine Aufgaben im Projekt Open Reassembly sind.
Mein Name ist Reinhold Preiner. Ich bin Universitätsassistent am Institut für Computergrafik und Wissensvisualisierung der Technischen Universität Graz. Meine Aufgabe war die des Projektleiters. Ich habe gemeinsam mit Kollegen bzw. ja, Experten aus der Archäologie von der Karl-Franzens-Universität Graz die Umsetzung und die Durchführung und dann auch den Betrieb des Projektes, des Open Reassembly, der Open Reassembly-Plattform, geleitet und begleitet. Jetzt mittlerweile ist das Projekt offiziell abgeschlossen in der Entwicklung, aber es ist noch online und für die Citizen Scientists zugänglich. Genau.
Wie ist die Idee zur Open Reassembly aufgekommen? Was war der Gedanke hinter der Gründung von dem Projekt?
Ja, der Gedanke kam so aus der Seite der Archäologie. Die Kooperationspartner, mit denen wir hier zusammenarbeiten, sind mittlerweile schon seit einigen Projekten schon länger mit unserem Institut wissenschaftlich verbunden. Also die waren da involviert, beziehungsweise hatten diese Fragmente dieses archäologischen Artefakts, dieser Marmorsteinplatte. Die Idee war, dass man im Zuge eines Projektes diesen Rekonstruktionsprozess, der für einen einzelnen Archäologen oder eine einzelne Archäologin oder Restauratorinnen relativ zeitaufwendig und auch komplex ist, dass man das irgendwie mit digitalen Mitteln durch eine Virtualisierung, durch eine Digitalisierung beschleunigt. Und so eine Digitalisierung macht sowieso viel Sinn, weil jedes antike Artefakt irgendwann auch der Verwitterung ausgesetzt ist, beziehungsweise auch um diese Artefakte auch irgendwie zu dokumentieren und der breiten Masse auch übers Web zum Beispiel zugänglich zu machen. Und das war so irgendwie der Grundgedanke, dass man irgendwie versucht, mit digitalen Mitteln so einen Rekonstruktionsprozess zu beschleunigen. Und aus der Entwicklung bzw. aus dem Brainstorming dann sind wir eben zu dieser Citizen Science Idee gekommen, dass wir sagen, wenn wir das jetzt schon digital mit Hilfe eines 3D-Frontends, wo User oder Userinnen interaktiv mit den Steinen interagieren können, puzzeln können, vielleicht computerunterstützte Methoden verwenden, dass wir das gleich auf die breite Masse zugänglich machen und eigentlich jeden Begeisterten und jede begeisterte Person die Möglichkeit geben, da mitzupassen, weil es ein spannender Prozess ist, der einen sehr fesseln kann. So wurde aus dieser kleinen Grundidee dann ein größeres Citizen Science Projekt.
Der Prozess des Entwickelns und sozusagen das Setup ist irgendwie abgeschlossen. Wie sind die Erfahrungen mit dieser Einbindung von Citizen Scientists? Was könnt ihr aus der Praxis berichten?
Unsere Idee bzw. unser Bild, wie das dann abläuft, sobald wir mal fertig sind und das Ganze veröffentlichen, war, dass wir dann vielleicht ein paar hundert, vielleicht ein paar wenige Tausende, vielleicht sogar im besten Fall, ja, registrierte Benutzer bekommen, innerhalb eines irgendwie kontrollierten, abgeschlossenen Zeitraums. Und unser System ist daraufhin ausgelegt, dass die Citizen Scientists nicht nur gleichzeitig unabhängig ihrem wissenschaftlichen Beitrag nachgehen können, sondern tatsächlich in gegenseitiger Interaktion und auch durch einen Informationsaustausch, weil mehrere Citizen Scientists gleichzeitig in einen virtuellen 3D-Raum sich einloggen können und dieselben Steine bewegen, verbinden, vielleicht auch wieder Verbindungen auflösen können und auch tatsächlich sehen, was andere tun. In dieser Art der Zusammenarbeit sind natürlich Konflikte bzw. entgegengesetzte Interessen. Zwei Personen möchten dieselben Steine bewegen oder haben andere Ansichten. Die sind natürlich irgendwie zu erwarten schon gewesen im Vorfeld. Wir hatten da jetzt aber auch nicht die Ressourcen, ein großes System drumherum aufzubauen, das sich rein um die Regelung oder Moderation oder Koordination kümmert. Deshalb haben wir versucht, ein geeignetes und effektives System im Sinne eines Voting-Systems umzusetzen. Nicht nur versucht, sondern auch gemacht. Das heißt, wenn ein User zwei Steine bewegt und zusammenfügt und die auch tatsächlich verbindet virtuell, dann wird diese Verbindung im Prinzip in einer tabellarischen Übersicht dargestellt, mit dem Namen verbunden, und andere User können diese Verbindung dann auch sehen, anschauen, einen kleinen computergenerierten Score, wo gemessen wird, wie gut diese Verbindung oder wie korrekt sie sein könnte, aber auch ihre eigene Meinung darüber kundtun mit einem Like bzw. mit einem Vote, mit einem Upvote oder einem Downvote, ähnlich wie man es von einfachen Voting-Mechanismen von Social Media Plattformen kennt. Wir haben auch immer ein bisschen die Angst gehabt, was ist, wenn wir jetzt destruktive User bekommen, die jetzt eigentlich nicht im Sinn haben, das Ziel haben, da mitzuarbeiten und die gemeinsame Lösung zu finden, sondern eher ja, trollen und Spaß haben wollen und gerne zuschauen, wie sie anderen die Suppe versalzen, und haben über verschiedene Mechanismen nachgedacht, wie wir das eindämmen, einschränken können. Aber wir sind dann eigentlich zum Schluss gekommen, dass egal welchen Ansatz wir wählen, um ja, Störfaktoren irgendwie zu minimieren, dass nichts davon tatsächlich ultimativ helfen würde, beziehungsweise dass es vielleicht sogar der breiten Masse oder dem Hauptteil der User, die eigentlich spielen wollen, puzzeln wollen, wahrscheinlich nur noch zusätzliche Hürden in den Weg legen würde. Und das wollten wir eben nicht. Wir wollten einfach einen möglichst niederschwelligen und einfachen Zugang zu dem System, der auch ohne Account-Kreation oder Angabe einer E-Mail-Adresse und möglichst anonym passiert. Ja, und so haben wir uns im Prinzip dafür entschieden, die Mündigkeit der User anzunehmen und uns nicht weiter da jetzt mit irgendwelchen Kontrollmaßnahmen zu beschäftigen. In der Praxis war es dann so im Live-Betrieb, dass wir zum einen einmal extrem überrascht und überwältigt waren, dass da wirklich sehr viele User sehr schnell auf unseren Servern registriert wurden. Man hat tatsächlich gesehen, dass die meisten User tatsächlich etwas passiv auf dem System eingeloggt waren oder sich passiv verhalten haben. Ich denke, wir haben innerhalb von 6 bis 8 Wochen über 11.000 registrierte Teilnehmer verzeichnet. Tatsächlich in unseren Logs haben wir dann gesehen, dass nur ein kleinerer Anteil, so ich denke so um 2.000 User herum, tatsächlich dann auch aktiv Steine bewegt und verbunden haben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass der Rest entweder nur interessiert zugeschaut hat oder sich vielleicht auch nicht getraut haben oder nicht stören wollten oder was auch immer. Es gab wirklich nur sehr selten den Fall, dass wir gesehen haben, dass vielleicht nach einer Nacht am nächsten Morgen irgendwo in einem Raum alles, was da gemacht wurde, irgendwie zerstört wurde. Und auch da war es jetzt nicht unbedingt klar, dass das jetzt mutwillig passiert ist oder einfach deshalb, weil offensichtlich das, was da davor war, falsch war. Also wir haben dann alle diese Unsicherheiten und diese möglichen Effekte, die durch dieses parallele und kollaborative Arbeiten und Bewegen von Steinen in der Masse passiert, Wir haben das mal versucht, einfach alles aufzuzeichnen, und wir wollten ja natürlich auch herausfinden, wie interagieren User in so einem System mit solchen Steinen. Fragestellungen wie, welche Steine sind am interessantesten? Gibt es irgendwelche, sind es die Randsteine? Spoiler, ja. Viele fangen beim Puzzlen am Rand an. Oder gibt es irgendwelche Besonderheiten an den geometrischen Eigenschaften eines Steines oder einer Bruchkante, das jetzt dazu führt, dass viele User speziell sich erst einmal diesen Stein vornehmen und dann Puzzlen probieren damit? Um solche Fragen zu beantworten, die sehr schwierig sind, braucht es eben viele Daten. Und wir haben eben jede Bewegung aufgezeichnet und sind jetzt immer noch damit beschäftigt, diese Daten in der Tiefe zu analysieren und dann tiefere Fragestellungen, also tiefergehende Fragestellungen zu beantworten. Summa summarum war dann am Ende die Art, die Menge und auch die zeitliche Verschiebung, die Spitzen von wie viele User waren gleichzeitig in einem Raum, hat viel stärker fluktuiert, war viel stärker verschoben und hat natürlich ihr Maximum am Anfang nach der Publicity-Kampagne gehabt, ist dann über Wochen hinweg abgeflaut. Aber das ist ganz anders eigentlich dann abgelaufen, als wir es erwartet haben. Das ist schon eine sehr spannende und auch zufriedenstellende Tätigkeit, wenn man nach so einem langen Entwicklungsprozess dann tatsächlich sieht, wie Leute damit umgehen.
Okay, ja, vielen Dank für das Interview. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank für die Anfrage.
Auf der Buchmesse Buch Wien im letzten Jahr im November fanden unter dem Titel Gaming for Science mehrere interaktive Workshops von Open Reassembly für Schulklassen statt, die alle sehr schnell ausgebucht waren. Ein Schüler, der fleißig mitgepuzzelt hat, hat uns nach dem Workshop seine Eindrücke geschildert.
Ja, hallo. Könntest du dich bitte kurz vorstellen? Wie ist dein Name?
Hallo, ich bin Cesar Youssef und ich werde euch erzählen über den Puzzle, die wir in den Science Lounge in Buch Wien machen. Also, wir müssen ein Puzzle so einkleben. Man muss diese Steine, die sind wirklich klein, man muss die wirklich gut zusammenbauen, also zusammenkleben. Und es wird zu einem schönen Bild sein, über zum Beispiel Geschichte, über Geschichte.
Und hast du sowas schon mal gemacht oder war das jetzt ganz was Neues für dich?
Also ich habe das früher in so großen Steinen gemacht. Ich habe so früher, also nicht in PC oder sowas, ich habe immer mit so Steinen. Es sah nicht so gut aus, aber habe früher gedacht, dass es so gut war und so.
Okay, danke dir.
Tschüss.
Auch die Mitarbeiter des Projekts Open Reassembly, Peter Hauska und Stefan Karl, haben mir vor Ort erzählt, was sie bei ihren Workshops in der Science Lounge der Buch Wien gemeinsam mit den Kids ausprobiert haben und welche Erfahrungen sie mit dem Projekt Open Reassembly und der Arbeit mit den Citizen Scientists sammeln konnten.
Okay, ja, herzlich willkommen. Vielleicht könnt ihr euch und eure Aufgabe im Projekt Open Reassembly kurz erklären, unseren Zuhörerinnen.
Ja, sehr gern. Ich bin der Peter. Bin von der TU Graz, vom CGV, Computergrafik und Wissensvisualisierungsinstitut. Wir haben hier mit den Archäologen zusammen an einem offenen System gearbeitet, bei dem man tatsächlich gefundene Steine wieder zusammensetzen kann. Und zwar so, dass halt die breite Masse mitmachen kann.
Ja, hallo, ich bin der Stefan. Ich bin Archäologe am Institut für Antike der Karl-Franzens-Universität Graz. Ja, und meine Aufgabe war es schlussendlich, dieses Objekt archäologisch zu bearbeiten und dann eben dem System zur Verfügung zu stellen.
Vielleicht kannst du das gleich mal erklären, was das für ein Objekt ist, worum es ging in dem Workshop und was da zu sehen ist.
Dabei handelt es sich um eine frühchristliche Mensaplatte von Lavand, vom Kirchbichl von Lavand, liegt im Osttirol. Lavand ist eine Fundstätte, die überregionale Bedeutung hat, besitzt eine der wenigen Bischofskirchen, die wir kennen in Österreich, also Frühchristentum, also zur Datierung des Frühchristentums, es ist 5., 6. Jahrhundert nach Christus. In diese Zeit gehört auch diese Marmorplatte, diese Mensaplatte, die besteht aus Marmor. Und diese Kirche wurde schon in den 50er Jahren archäologisch ergraben, entdeckt und dann danach ausgegraben. Und die Fragmente stammen aus dieser Frühzeit, dieser archäologischen Ausgrabung. Sie wurden in zahlreichen Fragmenten wurde diese Mensaplatte gefunden. Das hat einen sozusagen bauhistorischen Grund, weil diese Mensaplatte wurde demoliert in der Spätphase dieser Kirche und die Fragmente wurden als Bausteine im Mauerwerk verwendet. Und der damalige Archäologe Miltner hat es richtig erkannt, hat gesehen, dass diese Fragmente zusammenpassen können und hat halt versucht, möglichst alle Fragmente, die er sozusagen dort entdeckt hat im Mauerwerk, zu bergen. Und man hat eben dann insgesamt über 100 Fragmente aus Marmor von dieser Mensaplatte gehabt.
Man hört schon an den Hintergrundgeräuschen, dass wir gerade uns noch auf der Buch Wien befinden und ihr heute schon ganz schön eingespannt wart in 3 Workshops mit Schulklassen, also gerade der frische Eindruck von den Workshops. Vielleicht könnt ihr uns kurz erklären, was die Kinder da machen konnten.
Ja, genau. Also wir haben heute 3 jeweils einstündige Workshops abgehalten, zu denen sich Schulklassen anmelden konnten. Ich würde sagen, der Altersschnitt war so 10 bis 12. Wir haben einfach kurz am Anfang so ein Intro gegeben, wo wir die Steine herhaben, was die Aufgabe ist, eben die Zusammensetzung, woran man eine gute Zusammensetzung von Steinen erkennen kann, dass man eben auf die Bearbeitungsspuren oder die Bruchstellen schauen kann, weil bei unseren Steinen und bei unserem Datensatz ist die Spezialität, dass der Stein nicht bemalt ist und auch vom Material her relativ homogen ist. Das heißt, es ist keine triviale Aufgabe, 2 Steine, die passen, zu finden. Und diese Herausforderung haben wir jetzt quasi an die Schüler weitergegeben. Und wir konnten tatsächlich beobachten, dass einige wirklich an der Aufgabe halt gewachsen sind und wirklich motiviert Steinverbindungen gesucht und auch gefunden haben. Und ja, teilweise war dann halt das Interesse wiederum auch nicht so hoch. Aber deswegen ist es ja auch ein offenes System und jemand, der gerne mag, kann sich da wirklich, glaube ich, gut austoben und beschäftigen und halt passende Steine finden.
Könntet ihr noch einmal erzählen, was so die Überschneidungen sind von euren beiden Arbeitsbereichen? Also vielleicht wie so Archäologie und Gaming oder die Computergrafikseite sich sozusagen ergänzen oder überschneiden teilweise?
Ja, eine der Überschneidungen ist jene, dass wir arbeiten mit der Informatik zusammen. Das ist also eine Wissenschaft, wo es um die Verwaltung, Speicherung, Auswertung von Informationen geht, möglichst automatisiert. Und wir als Archäologen, wir erzeugen relativ viele Daten. Jede Grabung bringt Tausende von Funden zutage. Und diese Funde schlussendlich irgendwie systematisch, möglichst automatisiert auszuwerten, ist natürlich, da sind wir angewiesen auf eine Kooperation mit der Disziplin Informatik. Und das passiert hier, also in Graz, relativ gut. Dieses Institut für Computergrafik heißt auch deswegen Computer Graphics und Wissensvisualisierung, hat halt eine besondere Expertise auf diesem Gebiet, nämlich auch diese Informationen zu visualisieren. Also schlussendlich das, was wir dann sozusagen uns erhoffen, weil wir Ergebnisse publizieren, dass die halt gut und entsprechend gut also visualisiert werden und auch dann schlussendlich verstanden werden.
Also für uns als Informatiker ist da besonders interessant, dass wir mit echten Daten arbeiten können. Also die Archäologen haben uns da tatsächlich digitalisierte Steine geliefert, die wirklich auch ausgegraben wurden. Und in akribischer Kleinarbeit mit einem Streifenlichtscanner, auch mit Structure for Motion, also mit verschiedenen Fotos aus verschiedenen Perspektiven, digitalisiert worden sind. Und man hat einfach nicht jeden Tag die Möglichkeit, mit solchen Daten arbeiten zu können. Also für uns ist das dann auch eine Ehre.
Es ist vor allem bei diesen echten Daten auch eine Herausforderung. Bisherige Computeralgorithmen werden ausprobiert an Objekten, wo die synthetisch gebrochen werden. Aber ein natürlich gebrochenes Objekt, ein archäologisches Objekt, das ist sozusagen, das hat keine frischen Brüche. Diese Bruchflächen, die verwittern, die erodieren, versinkt dann auch. Also es kommt einerseits, kommt Oberfläche von der Bruchfläche weg. Aber es kann auf Oberfläche wieder dazukommen, also durch Versinterung. Und das ist für einen Computeralgorithmus relativ schwierig dann zu verstehen. Deswegen auch unser Ansatz, sozusagen diesen so ein kollaborativ, also so diesen Intellekt der breiten Öffentlichkeit zu nutzen. Weil das menschliche Auge wesentlich stärker Probleme abstrahieren kann oder diese Bruchflächen erkennen kann und eher erkennt, also welches Stück anschließt, als der Computeralgorithmus. Das menschliche Auge sieht eben Defekte und oder Versinterungen.
Vielleicht könntet ihr darauf noch mal kurz eingehen, was in diesem Prozess für Erkenntnisse noch mal hochgekommen sind oder wie die Einbindung von den Citizen Scientists funktioniert und was das vielleicht auch an eurer Arbeit ändert.
Ja, also es war tatsächlich allein im Entwurf schon die Planung ganz unorthodox für uns jetzt als Informatiker, weil wir haben ja auch vorher gehört, sind meistens Automatismen und jetzt hat man aber quasi statt dem Algorithmus ganz viele Menschen und man will auch das System zugänglich machen. Wie macht man das am besten? Weil du auch vorher die Ergebnisse schon angesprochen hast. Also wir haben quasi die Daten, die Zusammensetzung der Steine betrifft. Also wann wurde ein Stein wohin bewegt? Welche Fügungen wurden ausprobiert oder vorgeschlagen? Also auch welche Qualität wird geometrisch berechnet aus dieser Anpassung? All das haben wir mit aufgezeichnet, während wir gut 12.000 oder ein bisschen mehr Benutzer hatten über eine Zeit von mehreren Monaten. Und wir können jetzt schon sagen, dass tatsächlich in etlichen Räumen eine richtige Lösung gefunden wurde. Das Konzept Citizen Science funktioniert, also das können wir jetzt schon sagen, anhand der richtig zusammengesetzten Steinplatten oder vielleicht sind ein oder zwei Steine, die noch nicht zusammengesetzt wurden, aber wirklich größtenteils korrekte Wiederzusammenfügungen. Bezüglich der Resultate, wie effektiv kann diese Methode auch auf andere Probleme angewendet werden? Da läuft momentan noch eine größere Analyse der Userdaten, also Userdaten wieder im anonymisierten Sinn, sprich Bewegungen der Steine und so weiter. Wir haben uns gezielt auf diese Fragestellungen hin schon im Setup gewisse Variablen überlegt, die wir uns genauer anschauen können. Wir haben einen verschiedenen Grad an Automatismen, der den Benutzern zur Verfügung steht. Also sie können entweder komplett manuell Dinge aneinander passen und verbinden, aber es gibt auch drei Stufen von automatisierten Vorschlägen, die das System machen kann oder Hilfen, um zwei Steine näher aneinander oder besser aneinander zu platzieren. Und eine andere Variable ist auch die Anzahl der Benutzer in einem Raum. Also wenn man alleine in einem Raum ist, könnte es vielleicht demotivierend werden und man fühlt sich verloren. Wenn es zu viele Benutzer werden, könnte man sich irgendwann gegenseitig auf die Zehen steigen. Diese quasi Metaparameter des Systems, die werden jetzt eben noch analysiert.
Ja, zu den Automatismen kann ich nur ergänzen, dass wir da sozusagen unterschiedliche Automatismen anbieten und wir damit eigentlich auch untersuchen wollen, wie förderlich sind solche Automatismen. Also es kann natürlich relativ schnell zu einem Frust kommen, wenn der Computer alles besser weiß. Also wir haben eben deswegen auch verschiedene Räume mit unterschiedlichen Automatismen. Das wird jetzt alles evaluiert. Also wir müssen diese Menge der Daten einmal sichten und auswerten.
Das Setup von den Workshops oder den Stationen am Laptop oder wenn man zu Hause sitzt, ist ja schon eins von einem Computerspiel. Wie endet das Spiel?
Ja, eine gute Frage. Wir haben das in vielen Meetings besprochen, aber haben keine Lösung dazu. Nein, wir enden eigentlich jetzt derzeit. Die Räume werden beendet, wenn wir keine Bewegung mehr sehen. Also wo einfach die User das Interesse verlieren. Also wenn dann plötzlich da keine Bewegung mehr ist, also die User nicht mehr einsteigen über 2-3 Wochen, dann wird einfach der Raum geschlossen, die Daten werden gesichert und es wird ein neuer Raum aufgemacht. Wir sind auch mit der Anzahl der Server beschränkt. Das hängt aber eher mit der Festplattenkapazität am Institut zusammen. Wir kennen die Ground Truth, also das ist vielleicht auch, sonst könnte man auch nicht so ein Puzzle so evaluieren. Also wir kennen, wir wissen, was richtig zusammengesetzt ist und was falsch ist. Und schlussendlich könnte man das auch dem Computer beibringen. Also es wäre vielleicht eine Möglichkeit, in Open Reassembly 2.0 dem User zu vermitteln, wie gut das, sagen, das Puzzle zusammengesetzt ist, also wie weit der Lösungsprozess fortgeschritten ist, dass man einfach eine Prozentzahl angibt, dass man sagt, 70% ist jetzt richtig zusammengesetzt und das sieht er dann laufend. Das geht aber halt nur bei Stücken, nur bei Objekten, wo wir die Ground Truth erkennen. Das ist in der Archäologie halt, also bei frischen Objekten, die man findet, nicht der Fall. Diese Ground Truth ist auch deswegen für uns wichtig, weil erstens müssen wir wissen, dass alle Fragmente zu einem Objekt gehören und zweitens, dass alle Fragmente zueinander auch Bruch auf Bruch zusammenpassen. Es kann ja auch ein Objekt sein, das aus zwei Fragmenten besteht, wo dazwischen einfach eine Lücke ist. Aber ich kann trotzdem als Archäologe genau sagen, die zwei Fragmente gehören zu einem Objekt. Also bei der Mensaplatte von Lavant, bei diesen 98 virtuellen Stücken, passt eben jedes Fragment mit dem anderen Bruch auf Bruch zusammen zu einem Objekt.
Ich danke euch für das Interview. Vielen Dank.
Ja, wir sagen auch vielen Dank.
Ebenfalls herzlichen Dank.
Die heutige Neujahressendung hat hoffentlich Lust bereitet, die kalten Monate zu Hause vor dem Laptop zu verbringen und natürlich der Archäologie zu widmen. Wir freuen uns auf weitere Gaming for Science Experimente und Erkenntnisse, ob in 2D oder 3D. Einen weiteren Tipp, die Kälte mit Wissenschaft zu vertreiben, hat uns Daniel Dörler, Koordinator von Österreich forscht, mitgebracht.
Mein Österreich forscht-Tipp des Monats ist der letzte Vortrag im Citizen Science Seminar in diesem Wintersemester. Am 22. Jänner geht es um das jungsteinzeitliche Massaker von Aspern-Schlez, das im Projekt Durch die Krise vereint gemeinsam mit Citizen Scientists untersucht wird. Das Projektteam bestehend aus Johanna Irrgeher, Julia Lengauer und Jakob Maurer wird zu Gast sein und uns das Projekt näher vorstellen. Wenn auch Sie dabei sein möchten, entweder vor Ort an der BOKU University oder online via Zoom, dann schauen Sie im Österreich Forsch-Blog vorbei, wo Sie alle Informationen dazu finden können. Wir freuen uns auf Sie.
Vielen Dank für deinen Tipp, Daniel. Weitere Informationen zum Citizen Science Seminar am 22. Jänner sind in der Sendungsbeschreibung verlinkt. Am 18. Dezember waren übrigens Amelie Dorner und Rebecca Stocker vom ABC der Dialekte im Citizen Science Seminar an der BOKU University zu Gast. Ihr Vortrag ist auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal von Österreich forscht nachzuhören. Das Projekt ABC der Dialekte zur Erforschung des sprachlichen Erbe Österreichs werde ich aber auch in der nächsten Ausgabe von Wissen macht Leute ausführlicher vorstellen. Hiermit verabschiede ich mich für heute. Ich bin Merit Siemen und bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern für ihre Einblicke in die Zusammenarbeit so unterschiedlicher Forschungsfelder. Ich hoffe, wir konnten zum Mitpuzzeln an archäologischen Funden animieren und hören bald von ähnlichen Formaten. Herzlich bedanken möchte ich mich zum Ende dieser Ausgabe außerdem bei meiner Kollegin Alina Hauke, die zum neuen Jahr leider die Sendung Wissen macht Leute verlässt. Ihre Stimme wird aber bestimmt noch das ein oder andere Mal an dieser Stelle zu hören sein. Vielen Dank, Alina, für deine tolle Arbeit, ohne die es diese Sendung nicht gäbe und die seit mittlerweile 3 Jahren unsere Hörerinnen und mich mit dem Wissen und den Erfahrungen aus den verschiedensten Citizen Science Projekten versorgt. Ich hoffe natürlich, dass Sie uns trotzdem weiterhin gewogen bleiben und fleißig mitforschen. Eine Übersicht der Projekte, an denen Sie aktuell teilnehmen können, sowie unseren Blog finden Sie unter www.citizen-science.at. Dort, wie in der Beschreibung dieser Sendung, können auch alle Informationen zum heute vorgestellten Projekt Open Reassembly nachgelesen werden. Fragen oder Feedback können Sie mir gerne via E-Mail an office@citizen-science.at zukommen lassen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und forschen Sie mit!
Wissen macht Leid.
Wissen macht Leid.
Wissen macht Leid.